Übers Wetter reden ist für die einen angenehmer Smalltalk, für andere lästiges Geplauder. Betreffend tut's uns jedoch alle. Wie aber kommen Wettervorhersagen zustande? Darüber spreche ich jetzt mit Gerold Weber vom Deutschen Wetterdienst in der Niederlassung in Leipzig. Einen schönen guten Tag nach Leipzig.
Hallo, Frau Baumann.
Bevor wir über die Erstellung von Wetterprognosen sprechen, was ist mit Wetter eigentlich gemeint? Also ist es das, was gerade messbar ist? Jetzt draußen ist es stürmisch, es regnet heute und ändert sich quasi ständig? Oder fällt unter dem Begriff Wetter auch sowas wie größere klimatische Zustände oder größere Änderungen? Was
Nein.
meint Wetter?
Nein, also Wetter ist immer genau der aktuelle Zustand der Atmosphäre in einem bestimmten Bereich. Und nur die Summe vieler, vieler Wetterlagen ist dann irgendwann mal eine Klimatologie. Also der Unterschied ist eigentlich recht markant. Beides darf man auf keinen Fall vermischen.
Okay, wir wollen jetzt auf das konkrete Wetter gucken und vor allem auf die Vorhersagen. Ich stelle es mir so vor, Sie sitzen vor vielen großen Bildschirmen mit vielen Zahlen und Bildern und beobachten Entwicklung von ganz verschiedenen Aspekten des Wetters und dann ziehen Sie einen Schluss über die Zukunft. Kann ich mir das so vorstellen oder wie genau funktioniert so eine Wettervorhersage?
Ja, das ist richtig, dass wir vor einer ganzen Menge Bildschirme sitzen. Allerdings muss sich heute ein Meteorologe, sage ich mal, die großräumige Wettervorhersage für die nächsten Tage, manchmal sogar bis zu 7 oder 10 Tagen, nicht mehr selber überlegen, sondern da sind im Vorfeld die Großrechner im Einsatz. Es wird also mehrmals am Tag eine weltumspannende Analyse der aktuellen Wettersituation. Weltumspannend deshalb, weil man schon für eine Vorhersage über 48 Stunden bereits die Daten der gesamten Nordhalbkugel benötigt, sonst kann man das also nicht berechnen. Aus der Analyse wird dann in einem sogenannten Wettervorhersagemodell die Entwicklung der kommenden Tage berechnet und so ein Wettervorhersagemodell versucht eigentlich alle physikalischen, zum Teil auch chemischen Prozesse, die in der Atmosphäre stattfinden, mit physikalischen Gleichungen darzustellen und dann in die Zukunft schrittweise zu berechnen.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie quasi ganz oder die Programme ganz viele Daten bekommen. Wo kommen die denn her?
Es gibt einen weltweiten Austausch aller Wetterdienste, die Messstationen betreiben. Das funktioniert eigentlich sehr gut, mit Ausnahme manchmal von Kriegsgebieten, wo man aus taktischen Gründen die Daten nicht bekannt gibt. Aber ansonsten gibt es also einen großen weltumspannenden Wetterdatenaustausch. Und es sind also im Prinzip Millionen Daten, die insbesondere von den sogenannten Hauptterminen, das ist also 0 Uhr Greenwich-Zeit in der Nacht und 12 Uhr mittags, dann einlaufen in den Großrechner. Wichtig ist auch, dass diese Daten also unbedingt auf Fehler geprüft werden müssen, denn Vorhersagemodelle reagieren sehr empfindlich auf falsche Daten. Also das muss unbedingt gewährleistet werden, dass keine Daten mit Fehlern in die Prognose eingehen.
Wenn ich mir jetzt so eine Wetterstation vorstelle, ich glaube, ich habe bei Ihnen auf der Seite auch mal so ein Bild gesehen. Was misst denn so eine, das ist wahrscheinlich eher eine kleinere Wetterstation, also was misst die denn konkret für Daten?
Ja, also die Ausrüstung der einzelnen Wetterstationen, die ist ganz unterschiedlich. Aber es gibt so ein gewisses Standardprogramm, was auch die Weltorganisation für Meteorologie vorsieht. Da ist auf jeden Fall dabei Temperatur, Luftfeuchte. Dieses wird jeweils in 2 Meter Höhe genau über Grund gemessen. Dann die Temperatur in 5 Zentimeter über dem Erdboden. Die Windgeschwindigkeit in 10 Meter Höhe. Und ja, Zusatzmessungen sind dann oft zum Beispiel die Wolkenuntergrenze, Niederschlagsmengen, bei uns zum Beispiel in Deutschland aufgelöst sogar in Minutenschritten wird der Niederschlag gemessen. Und ja, also gibt durchaus auch insbesondere an Flughäfen Transmissiometer, das heißt also Geräte, die die Sichtweite messen, ohne dass ein Mensch beteiligt ist.
Sie haben schon gesagt, dass es quasi ja, eigentlich weltweit Daten gibt, die Einfluss auch auf unser Wetter hier haben. In meiner grauen Erinnerung ist irgendwie der Golfstrom sehr wichtig für das Wetter, was hier bei uns läuft. Also stimmt das? Und gibt es so generelle Einflussfaktoren für das Wetter bei uns, die so generell im Sommer eher so ein Wetter machen und im Herbst dann eben dieses?
Ja, es ist natürlich so, dass der Golfstrom, der hat natürlich Einfluss auf das Wetter in Mitteleuropa. Er ist im Prinzip im Winterhalbjahr, solange westliche Strömungsverhältnisse bestehen, ist er unsere Zentralheizung so in Mitteleuropa. Aber einen so ganz direkten Zusammenhang zwischen einer konkreten Wetterlage und den Temperaturen im Golfstrom oder auch, sagen wir mal, dem El Niño-Phänomen im Pazifik, die kann man eigentlich so nicht nachweisen. Also da eine Kopplung zu suchen zum aktuellen Wetter macht bisher wenig Sinn, obwohl es sicherlich Einflüsse geben wird.
Sie haben jetzt gerade schon so Wetterlagen angesprochen. Ich erinnere mich an diese, ich weiß nicht, ob es eine Bauernregel ist, aber den Siebenschläfertag, dass quasi, wenn es so um diesen Tagen bestimmtes Wetter ist, dass das dann die nächsten Wochen im Sommer so bleiben soll. Wie kommt sowas zustande oder stimmt das überhaupt?
Ja, also da liegt eine gewisse Statistik dahinter. Allerdings darf man nicht genau den Siebenschläfertag alleine nehmen. Schon alleine, weil man gar nicht genau weiß, welcher Tag das ist eigentlich, weil heute kein Mensch mehr weiß, ob dieses Datum bei dem Übergang vom julianischen auf den gregorianischen Kalender überhaupt mit transferiert worden ist. Also das könnte durchaus nämlich auch der 7. oder 8. oder 9. Juli sein. Also man muss auf das Wetter in diesem gesamten Zeitraum dort gucken, und es hat sich tatsächlich mit einer gewissen statistischen Häufigkeit herausgestellt, dass wenn in diesem Zeitraum also sehr unbeständiges Wetter ist, also nicht nur an einem einzigen Stichtag, sondern in der Mehrheit aller Tage in diesem Zeitraum, dass sich dann also die Unbeständigkeit des Wetters auch über den Rest des Sommers mit relativ großer Wahrscheinlichkeit erhält. Das hängt damit zusammen, dass sich bestimmte Strömungsmuster, also bei uns zum Beispiel für einen regnerischen und kühlen Sommer brauchen wir westlichen oder oft nordwestlichen Wind, der sozusagen dann kühle Luftmassen vom Atlantik oder der Nordsee zu uns reinbringt, die dann auch viele, aufgrund der Feuchtigkeit, viele Wolken mit sich bringen und dann den entsprechenden Regen, dass sich solche Strömungsmuster aus Gründen, die wir so genau eben leider noch nicht kennen, dann auch über einen längeren Zeitraum erhalten, wenn sie sich einmal eingestellt haben. Das ist genauso umgekehrt mit Hochdruckwetterlagen, die also ja manchmal sich auch über Wochen dann halten. Aber diesen Mechanismus, der dazu führt, dass es zu solchen, ich sag mal, Beständigkeiten kommt, den kennen wir noch nicht.
Es gibt ja, ich habe mal geguckt, zahlreiche sogenannte Bauernregeln, die sich aufs Wetter beziehen. Sowas wie, siehst du Nebel auf Seen und Auen, kannst du getrost auf schönes Wetter bauen. Oder Abendrot, gut Wetter bot, Morgenrot mit Regen droht. Oder eben auch, Gewitter in der Vollmondzeit verkünden Regen weit und breit. Also sowas kommt ja wahrscheinlich aus langen Beobachtungen der Menschheit, die früher noch viel mehr mit der Natur zu tun hatten, was so Landwirtschaft und weiß ich nicht betrifft. Treffen solche Regeln in der Regel zu oder ist da vieles nicht so verallgemeinert?
Also manche geben ja eigentlich bloß physikalische, also indirekt physikalische Erkenntnisse wieder. Also zum Beispiel, dass ein zunehmender Mond zum Beispiel zunehmende Kälte bringt. Das hängt einfach damit zusammen, der zunehmende Mond ist in der Regel in den Abendstunden zu sehen. Und wenn es im Winter in den Abendstunden klar ist, dann ist es klar, ist es so gut wie sicher, dass es eine Frostnacht wird. Also im Prinzip sind dort physikalische Prozesse, die man früher so im Detail nicht kannte und vielleicht in der Landwirtschaft schon noch am wenigsten, die sind einfach dort statistisch wahrgenommen worden von den Menschen und in solche Bauernregeln umgesetzt worden. Also es gibt eine ganze Reihe, die haben durchaus einen realen Hintergrund, beschreiben aber oft auch nur das, was eigentlich gerade ist und nicht so sehr eine Entwicklung für morgen oder die nächsten Tage. Dafür kann man Bauernregeln in der Regel nicht so gut verwenden. Es gibt natürlich auch ganz sinnlose Regeln. Ne?
Wie zum Beispiel?
Na, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.
Trifft ja aber wahrscheinlich immer zu. Entweder oder. Okay, kommen wir mal zurück zu den konkreten Wettervorhersagen. In einschlägigen Wetterseiten werden mir ja Vorhersagen von bis zu 14 Tagen oder sogar länger angezeigt. Ist sowas zuverlässig oder wie weit kann man tatsächlich das Wetter vorhersagen, ungefähr genau?
Ja, also man muss erstmal auf jeden Fall wissen, dass mit zunehmender zeitlichem Abstand, also Prognosedauer in die Zukunft, die Wahrscheinlichkeit, also die Eintrittswahrscheinlichkeit immer weiter abnimmt. Und irgendwann dann mal so die 50%-Marke erreicht. Das heißt also, dann ist es schon im Bereich des Zufalls. Und also wir prüfen das im Deutschen Wetterdienst mit unseren Vorhersagemodellen immer ganz genau, wie weit wir im Voraus eigentlich dort noch eine Leistung erzielen. Und wir sehen, dass das also so ungefähr es ist auch nicht ganz gleich, für welches Wetterelement übrigens, für Niederschlag, der natürlich für die viele Leute sehr wichtig ist, geht es am schlechtesten und für bestimmte Temperaturen am besten. Und da liegen wir so zwischen dem besten und schlechtesten zwischen 6 und 9 Tagen. Und deshalb werden Sie auch vom Deutschen Wetterdienst kaum Vorhersagen oder Auskünfte bekommen, die über diesen Zeitraum hinausgehen, weil wir dann genau wissen, dass es unseriös wird.
Vielleicht haben Sie meine nächste Frage gerade eben schon beantwortet. Ich hatte diesen Sommer das Gefühl, dass so die Vorhersagen wahrscheinlich oft in Bezug auf Regen sich oft kurzfristig dann doch noch geändert haben. War das diesen Sommer so besonders oder war nur meine Wahrnehmung so?
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir diesen Sommer ja doch viele Unbeständigkeiten hatten und zum Teil auch Entwicklungen, die mit großem Tempo auf uns zugekommen sind. Und da gibt es natürlich immer auch zeitliche Unsicherheiten, die dann im Verlauf, so näher das Ereignis dann rankommt, immer weiter präzisiert werden können, dass man also sagen kann, wann der Niederschlag erwartet wird und wann nicht. Das geht natürlich, umso näher das Ereignis rankommt, umso besser geht das natürlich. Und deshalb nimmt man das natürlich dann als Benutzer, der keinen Hintergrund kennt, nimmt man das natürlich als eine Veränderung wahr. In Wirklichkeit ist es aber oft eine Präzisierung der Vorhersage.
Wenn ich mir so angucke, ob es die nächsten Tage regnen soll, dann wird mir oft so eine Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Also keine Ahnung, wenn da 90% steht, kann ich davon ausgehen, es wird mit Sicherheit regnen, also halt mit 90%iger Sicherheit. Und bei 6% denke ich, ach naja, das bleibt vielleicht trocken. Aber was sagt denn diese Wahrscheinlichkeit eigentlich aus?
Naja, also der Deutsche Wetterdienst gibt sozusagen Wahrscheinlichkeitsvorhersagen eigentlich nur an Nutzer aus, die, sage ich mal, in der Handhabung dieser Vorhersagen auch entsprechend geschult sind. In der Regel ist es so, dass also der Nutzer in der allgemeinen Öffentlichkeit immer im Zweifel ist, was er eigentlich damit anfangen soll, bedauerlicherweise, weil es handelt sich ja wie der Name schon sagt, bei der Wettervorhersage eben um eine Vorhersage. Und eine Vorhersage beinhaltet eigentlich vom Begriff her, dass es zum Beispiel eine gewisse Unsicherheit immer mit enthalten ist. Sie kennen ja aus anderen Bereichen Vorhersagen, Wirtschaftsentwicklung, Gesellschaftsentwicklung und so weiter. Und da sehen Sie ja auch, dass da zum Teil also große Fehler passieren oder grobe Fehleinschätzungen. Und so ist das bei jeder Art von Vorhersage beim Wetter auch. Ansonsten würden wir es ja nicht mehr Vorhersage, sondern, ich weiß nicht, vielleicht Wettervorherberechnung nennen oder so. Wenn es also so präzise ginge, so wie eine Rechenaufgabe, 1 plus 1 ist gleich 2, so ist es eben leider nicht. Und ja, damit muss man eigentlich leben. Und an sich wäre es sinnvoll, sozusagen die Sicherheit oder Unsicherheit einer Prognose mit an den Nutzer zu geben, der das aber eben oft nicht will oder nicht versteht und sagt, also sag endlich, eigentlich regnet es oder regnet es nicht, was anderes will ich jetzt nicht wissen. Und so lässt sich aber die Frage eben mitunter nicht beantworten, schon vor allen Dingen nicht bei sogenannten konvektiven Niederschlägen. Das sind also Niederschläge, die aus vor allen Dingen aus Schauern und Gewittern fallen, die vielleicht so im Durchschnitt einen Durchmesser das Ereignis von 5 Kilometern hat. Und da können Sie sich durchaus vorstellen, dass ein Ort natürlich so ein Schauer oder Gewitter abbekommt und ein Ort, der 5 Kilometer nur weiter liegt, der kriegt eben nichts ab und sagt, was ist denn das nun wieder für ein Wetterbericht heute? So ist das Problem. Und wenn man eben sagen, das richtig interpretieren würde, zum Beispiel eine Regenwahrscheinlichkeit von 40%, dann sagt das, dass also in einem bestimmten Gebiet oder an einem bestimmten Ort in 40% aller Fälle es regnen könnte in 60%, aber nicht. Also so wäre es eigentlich zu interpretieren. Und man kann dann seine eigene Entscheidung fällen, welches Risiko man eingeht, da man sozusagen die Wahrscheinlichkeit kennt. Aber das mögen halt viele Leute nicht. Aber ich sag mal, geschulte Nutzer, die wir ja auch haben und mit solchen Vorhersagen beliefern, die wissen das sehr wohl zu schätzen und haben sich ihre eigenen Reaktionspläne auf bestimmte Wahrscheinlichkeiten, die wir vorhersagen, erarbeitet und finden das schon sehr sinnvoll.
Was sind denn geschulte Nutzer?
Na, das sind zum Beispiel, beliefern wir die Hochwasserzentralen der Länder
mit,
mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Niederschlagshöhen, woraus dann wieder die Abflussszenarien für die Flüsse berechnet werden und daraus dann wieder, wenn es das also erforderlich ist, Hochwasserwarnungen abgeleitet werden. Und da informieren wir also nicht, indem wir einen einzigen Wert dorthin geben, sondern sagen, mit großer Sicherheit werden so und so viel Liter pro Quadratmeter erreicht, mit mittlerer Sicherheit so und so viel, also um mal Zahlen zu nennen, mit großer Wahrscheinlichkeit werden 10 Liter pro Quadratmeter fallen, mit 50% Wahrscheinlichkeit noch 17 Liter und mit 10% Wahrscheinlichkeit, also als Ausreißer oder in der Fachsprache auch Worst Case genannt, sind es dann vielleicht 25 Liter. Und daraus kann sich dann sozusagen der wirklich der gut geschulte Nutzer ein Bild machen, was auf ihn zukommt und mit welcher Wahrscheinlichkeit.
Okay, und das ist quasi für normale Menschen, den normalen Nutzer,
Ja, also ich wäre ja immer dafür, es besser zu kommunizieren in der Öffentlichkeit. Aber wir machen ja auch oft Führungen hier bei uns im Haus und wir halten ja auch dort und da Vorträge. Und da merkt man immer wieder, dass gegen die Verarbeitung der Mensch sich irgendwo sperrt gegen die Verarbeitung von Wahrscheinlichkeiten. Einfach, weil es eben die Sache verkompliziert und man dann eben selber sehr viel nachdenken muss. Ja, wie komme ich denn mit 40% Schauer- oder Regenwahrscheinlichkeit aus? Mache ich da meine Radtour oder mache ich sie nicht und so? Wenn einer sagt, es regnet heute oder es regnet nicht, dann ist die Entscheidung einfach einfacher, ne?
Wenn ich jetzt mir die Frage stelle, mache ich morgen eine Radtour oder nicht, dann gucke ich auf meine App im Handy, die um mich herumstehen, machen das auch und jeder sagt, meine App ist die beste, die hat recht. Woher kriegen eigentlich solche Wetter-Apps ihre Daten?
Ja, das kommt sehr darauf an, welche App sie benutzt, das kann man nicht so sagen. Also der Deutsche Wetterdienst hat ja auch eine App und dort kommen natürlich die Vorhersagen aus unserer eigenen sogenannten Modellkette. Währenddessen also viele andere Anbieter die Vorhersagen auf den amerikanischen Modelldaten basieren. Warum? Weil diese Modelldaten einmal sehr zuverlässig im Internet bereitstehen, immer alle 6 Stunden und vor allen Dingen auch völlig kostenfrei. Und deshalb benutzen also viele Privatanbieter eben die US-amerikanische Vorhersage. Wir wissen aber, dass im Vergleich zu anderen Vorhersagemodellen, das hat man übrigens auch bei den letzten Hurricane-Problemen in den USA gesehen, dass das bei Weitem nicht die besten Vorhersagemodelle sind, sondern da gibt es schon in der Welt ein paar bessere.
Schönes Wetter wird ja generell mit viel Sonnenschein gleichgesetzt. Ist solches Wetter für Sie eher langweilig oder welche Wetterlagen oder Entwicklungen sind denn eigentlich am interessantesten für jemanden wie Sie oder Ihre Kollegen?
Ja, also Sonnenschein ist dann sowas eher wie ein Ausruhtag, das ist schon so. Das ist so ähnlich wie wenn die Feuerwehr in Bereitschaft sitzt, aber nirgendwo passiert irgendwas. Und so ein Tag hält oder mehrere hält man sicherlich auch mal aus, aber interessanter ist es schon, wenn zum Beispiel wie eben heute eine Sturmtiefentwicklung in den Norden Deutschlands überquert, dann eben abzuschätzen, wo treten welche Windgeschwindigkeiten auf, die entsprechenden Warnungen dann herauszugeben und so. Also das macht, ist schon anspruchsvoller und macht deshalb auch, motiviert auch mehr. Dann hat man eher das Gefühl, dass man, dass die Informationen sinnvoll sind und auch gebraucht werden. Währenddessen sonnig und trocken, naja, das sieht halt jeder selber und das ist vielleicht höchstens interessant, wenn damit dann mal vielleicht im Sommer eine Rekordtemperatur verbunden ist von 36 oder 37 Grad. Aber ansonsten ist das wirklich nicht so anspruchsvoll.
Sie hatten vorhin schon von diesen geschulten Nutzern gesprochen. Da habe ich schon so ein bisschen herausgehört, für wen Sie außer für die normalen Benutzer wichtig sind. Was macht denn der Deutsche Wetterdienst noch so außer diesen klassischen Wettervorhersagen?
Na, also wir haben natürlich ein sehr breites Spektrum. Also an der Wettervorhersage unmittelbar hängt ja der sogenannte Warndienst dran, also wo Wetter- und Unwetterwarnungen herausgegeben werden für die verschiedensten Warnelemente. Der Deutsche Wetterdienst hat einen Bereich, der sich mit Agrarmetrologie beschäftigt, also sowohl Vorhersagen für den Feldbau als auch klimatologische Betrachtungen. Wir haben einen Bereich, der sich also speziell mit hydrologischen Fragen, also das spricht mit Problemen des Wassers beschäftigt. In diesem Bereich wird zum Beispiel immer wieder aktualisiert ein Handbuch herausgegeben, wo in Deutschland zum Beispiel für die Dimensionierung von Kanalisationen und Dachentwässerungen und so weiter maximal mit welchen Niederschlägen, also mit welchen maximalen Niederschlagshöhen zu rechnen ist. Ja, und dann haben wir natürlich auch einen Bereich, der sich tatsächlich mit der Klimatologie und der Klimaänderung beschäftigt, das ist ganz klar. Und natürlich gibt es viele interne Bereiche, Immobilien. Wir haben ja mit unseren Wetterstationen sehr viele Liegenschaften, die müssen verwaltet werden. Und wir haben natürlich auch eine anspruchsvolle, weil auch weitgehend automatisierte Technik. Das heißt also, wir brauchen auch viele Servicekräfte in unserem Bereich.
Zum Richtung Ende des Gesprächs noch eine andere Frage, und Sie haben es eigentlich gerade schon eben angesprochen, das Klima oder die Entwicklung, dieser Klimawandel, der seit vielen Jahren wichtiges Thema ist, wird ja mittlerweile sogar von einigen Politikerinnen und Politikern mit Expertenhintergründen total bestritten. Was sagen Sie denn dazu, beziehungsweise ab wann kann man eben nicht mehr davon sprechen, dass es immer schon mal wärmere und kältere Phasen in der Geschichte gab, sondern jetzt eben tatsächlich dieser Klimawandel existiert?
Also ich glaube nicht, also da bringen Sie, glaube ich, zwei Sachen durcheinander, dass wir im Bereich im Zeitraum eines Klimawandels uns befinden, das wird also kaum geleugnet von irgendjemandem. Da sprechen ja auch die Daten, die ja, wie gesagt, zum Teil schon über 150 Jahre permanent gemessen werden, die sprechen ja dort eine eindeutige Sprache. Was zum Teil bestritten wird, ist, welchen Anteil der Mensch an dieser Änderung hatte und welches sozusagen eine natürliche Änderung ist. Mhm. Weil wir ja alle wissen, dass es in der Erdgeschichte durchaus viel wärmere und zum Teil auch viel kältere Phasen gegeben hat als die, in der wir leben. Und damals der Mensch noch gar nicht existierte, beziehungsweise überhaupt keinen Einfluss, also durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen gar keinen Einfluss oder irgendwelche Ausstoß von klimaschädlichen Gasen gar keinen Einfluss auf das Wettergeschehen hatte. Und das wird von einigen bestritten. Aber dass wir uns seit gut 100 Jahren in einem Erwärmungsprozess befinden, das bestreitet, glaube ich, niemand. Oder beziehungsweise das wäre ja dann wirklich entgegen jeder Logik, weil, also ich sagte es ja schon eingangs, die Daten da eigentlich weltweit eindeutig sind.
Aber wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es quasi diese Entwicklung gibt und wir da aber gar nichts mit zu tun haben und das quasi so weitergehen würde, wäre das dann ein Problem? Also, oder könnten wir dann quasi, wenn wir uns jetzt auf die Kritikermeinung stellen, auch davon ausgehen, es wird auch irgendwann wieder kälter und die Natur, die macht das schon?
Ja, das ist ja die Meinung der Vertreter dieser Richtung, dass man keinerlei Anstrengungen sozusagen, also die Menschen keinerlei Anstrengungen sozusagen eingehen sollen oder anfangen sollen, sozusagen die Klimaänderung etwas abzubremsen. Das ist deren Meinung, weil es sowieso passiert, auch wenn wir uns sozusagen beschränken im Ausstoß von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen. Und sicherlich keine gute Lösung, weil ich denke, dass man schon ziemlich gut nachweisen kann, dass wir dort als Menschen schon ein Faktor sind, der sicherlich zur Klimaänderung beigetragen hat. Und wenn wir selber das ein bisschen in der Hand haben, dann können wir zumindest das bisschen abmildern. Da, ob es sinnvoll ist, solche Ziele zu erklären, dass wir also mit unseren Anstrengungen die Erwärmung auf 2 Grad begrenzen wollen, die weltweite im Durchschnitt, das sei mal noch dahingestellt. Aber insgesamt ist es sicherlich sinnvoll, über Alternativen nachzudenken und weniger als Mensch dazu beizutragen, weil wir ja jetzt schon sehen, dass die Veränderungen im Klima, die bereits jetzt schon sichtbar geworden sind, dass die für viele Menschen nicht in unserer Region hier in Mitteldeutschland, wir sind davon eigentlich wenig bis gar nicht beeinflusst, beziehungsweise vielleicht sogar an mancher Stelle leicht positiv, aber in anderen Gegenden der Welt erzeugt ja diese Klimaänderung schon akute Probleme.
Und selbst hier bei uns ist ja zumindest so in der Wahrnehmung von den Menschen irgendwie eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es beschweren sich immer mehr Leute, dass die Sommer keine richtigen Sommer mehr sind. Sie sind zu verregnet. Im Winter liegt immer nur noch kurz Schnee. Und früher war das alles anders. Wochenlanger Sonnenschein im Sommer und eben richtige Winter im Winter. Stimmt die Einschätzung oder ist das eine Verklärung der Vergangenheit, dass vor, weiß ich nicht, 20 Jahren das
ja,
noch
das
anders war?
Ja, das ist zum Teil eine Verklärung der Vergangenheit. Also ich zum Beispiel bin ja auch, habe meine Kindheit auch in einer Zeit verbracht, wo die Winter durchaus deutlich schneereicher waren, als sie jetzt sind. Und das prägt sich natürlich dann ein. Und man sagt ja, früher hatten wir jeden Winter Schnee. Und das stimmt auch in meiner Kindheitsphase zum Beispiel, stimmt das ganz genau, in anderen allerdings wiederum eben nicht. Und was die Sommer also anbelangt, ist es sicherlich ganz falsch, weil also der normale mitteleuropäische Sommer ist eigentlich ein unbeständiger Sommer, also statistisch auch lange Zeit zurück. Dass es darunter immer welche gab, die also sozusagen mal mit ganz anders ausgefallen sind, mit wirklich manchmal wochenlang Sonnenschein wie vielleicht 1976 oder 1994, das ist immer mal passiert und prägt sich dann ein, aber ist dann tatsächlich falsch an mancher Stelle.
Ganz zum Schluss nochmal so eine, das sagen die Leute, Frage. Es wird gemunkelt, dass uns jetzt ein sehr, sehr strenger Winter bevorsteht, ein Jahrhundertwinter. Kann man das überhaupt jetzt schon sagen?
Also wir im Deutschen Wetterdienst kennen keine Methode, mit der man das also zuverlässig vorhersagen könnte. Und deshalb äußern wir uns auch in dieser Weise überhaupt nicht zu den Jahreszeiten und werden das also sicherlich auch auf absehbare Zeit noch nicht tun können. Wir halten das also wirklich für Scharlatanerie, was da zum Teil gemacht wird in dieser Richtung.
Wer weiß, woher die Leute dieses Wissen haben?
Ja, also es gibt ja durchaus auch Meteorologenkollegen im privaten Bereich, die also auf diese Weise, dass sie sich da Aussagen zutrauen, auf welcher Basis auch immer, eben sehr viel Verbreitung in den Medien finden und natürlich entsprechend dafür bezahlt werden. Aber unsere Aufgabe ist das halt nicht und auch nicht unser Ansehen.
Ich sprach mit Gerold Weber von der Leipziger Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes über Wetterprognosen und Wettervorhersagen. Herr Weber, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was ich Sie nicht gefragt habe, was aber wichtig wäre zu sagen?
Naja, also bei den Daten, da wollte ich eigentlich vielleicht noch ergänzen, dass wir die Verbesserungen, die wir zurzeit bei vielen Vorhersagen, also insbesondere bei den Vorhersagemodellen auf den Großrechnern erreicht werden, dass diese Effekte zum Teil wieder zunichte gemacht werden, dass aus immer mehr Regionen der Welt uns also für die Analyse die Daten fehlen. Es ist wirklich so, dass also die Zahl der Wetterstationen in den Nordpolargebieten aufgrund der hohen Kosten, die sie verursachen, eben immer dünner werden und die Datenbasis dort immer schmaler wird. Und schlechte Analyse ist immer auch die, oder schlechtere Analyse ist auch immer die eine schlechte Ausgangsposition für eine gute Vorhersage.
Woran liegt das? Ist das eine politische Entscheidung oder?
Nein, das sind rein ökonomische Entscheidungen. Also nördlich des Polarkreises Wetterstationen zu unterhalten, ist halt unheimlich aufwendig. Ja. Also mal noch ein Vergleich, als ich meine Tätigkeit aufgenommen habe in der Wettervorhersage, 1976 gab es alleine auf dem Nordatlantik 5 Wetterschiffe. Das heißt also Schiffe, die auf dem Nordatlantik positioniert waren, nur um Wetterbeobachtungen und Radiosondenaufstiege zu machen. Und solche Kosten würde heute niemand mehr tragen wollen.
Obwohl ja eigentlich alle auf gute Ergebnisse davon profitieren würden.
Ja, das ist so. Aber da setzen wir eben lieber vielleicht auf modernere Technik und versuchen jetzt die fehlenden Daten eben durch sehr clevere Messmethoden von Satelliten aus zu ersetzen. Und das ist sicherlich auch der richtige Weg für die Zukunft. Aber ist eben noch nicht so gut gelöst, wie wir es gerne hätten.
Da kann sich also noch einiges entwickeln, genauso wie sich das Wetter immer weiterentwickeln wird. Am Telefon war Gerold Weber aus Leipzig. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.